Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich mega, dass du wieder am Start bist oder falls du heute zum ersten Mal dabei bist. Herzlich willkommen beim Podcast für Gesundheit und Bewusstsein. Diese Folge ist ein persönliches Experiment, eine Premiere sozusagen. Ich mache zum allerersten Mal in der Geschichte der Heldenstunde eine Reaction-Folge. Ich reagiere auf einen anderen Podcast und zwar auf den WDR Quarks Podcast Science Cops. Und ich oute mich hier gleich schon mal zu Beginn dieser Folge als Fan der Science Cops. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alle Folgen von denen gehört. Also Jonathan Fock und Maximilian Döckel, die beiden Hosts vom Podcast. Und sie gucken sich verschiedenste Themen aus dem Bereich Gesundheit, aus dem Bereich Verschwörungstheorien, gucken sie streng wissenschaftlich drauf und versuchen, unwissenschaftlichen Unsinn oder wissenschaftlichen Unsinn, so genau weiß man das nicht, versuchen sie zu entlarven und wissenschaftlich korrekt darzustellen. Und ich höre diesen Podcast deswegen sehr, sehr gerne, weil ich als Biohacker, als gesundheitlich sehr interessierter Mensch ja auch in so einer gewissen Bubble drin bin, in so einer gewissen Szene drin bin. Man lernt Dinge, man ist mit Menschen zusammen, die ähnliche Werte teilen, die ähnliche Vorstellungen haben. Und auch ich habe da schon gemerkt, dass die Grenze zwischen Wissenschaft und esoterischem Geschwurbel, dass das manchmal eine ganz, ganz feine Linie ist. Und dass man manchmal mitten im Gespräch auf einmal so denkt, so huch, jetzt ist meine Gesprächspartnerin, mein Gesprächspartner aber gerade irgendwo abgebogen, wo ich so gar nicht folgen kann, obwohl wir vorher so total auf einer Wellenlänge gesurft sind. Und das finde ich immer wieder äußerst faszinierend. Und dann ist es eigentlich ganz heilsam, sich so einen rein wissenschaftlichen Podcast zwischendurch immer mal wieder reinzuziehen, sich diese Meinungen anzuhören und zu gucken, was sagt denn die Wissenschaft ganz nüchtern zu diesem und jedem Thema. Zum Beispiel war auch die Wim Hof Methode schon Thema bei den Science Cups. Soweit ich mich erinnern kann, ist die Wim Hof Methode damals auch relativ gut weggekommen für Science Cups Verhältnisse. Also damals war ich einigermaßen erleichtert. Wim Hof ist, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere, nicht in den Quark Science Cops Knast gekommen. Das ist immer dann so am Ende die Entscheidung, kommt derjenige oder diejenige oder das Thema, über das die beiden gesprochen haben, reicht es für eine Verhaftung oder eben nicht? Ich glaube, Wim Hof wurde nicht verhaftet. Es ging zum Beispiel schon ums Barfußlaufen, also auch viele Themen, die ich eben schon in der Heldenstunde behandelt habe. Diesmal ist aber was ganz Besonderes passiert und zwar gab es vor einiger Zeit die Folge zur biologischen Zahnmedizin bei den Science Cops und da kam auch jemand zu Wort, der schon in der Heldenstunde zu Gast war.
Heute bei den Science Cops.
Mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Ich bin Zahnarzt und Heilpraktiker und spezialisiert auf biologische Zahnheilkunde.
Ja, und die Stammhörerinnen, Stammhörer der ersten Stunde sozusagen werden sich vielleicht dunkel erinnern. Da klingelt doch irgendwo was. Am 23. Juli 2019 war Dr. Dominik Nischwitz zu Gast in der Heldenstunde. Wir haben damals etwa eine Stunde lang über biologische Zahnmedizin gesprochen und ich fand das Gespräch damals eigentlich sehr erhellend und ich würde auch gerne im Anschluss nochmal auf dieses Gespräch und jetzt auch rückblickend mit dem, was ich jetzt bei den Science Cops so gehört habe, nochmal Bezug nehmen. Aber ich muss mir jetzt auch erstmal so ein bisschen das Konzept dieser Folge überlegen, wie viel nehme ich von den Science Cops jetzt mit hier rein. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich nehme mal nur die Parts von Dr. Dominik Nischwitz, kommen auch noch andere biologische Zahnmediziner in der Folge zu Wort, die lasse ich jetzt mal hinten runterfallen. Ich nehme mir mal nur die Aussagen von Dr. Dominik Nischwitz, die in der Podcast-Folge von den Science Cops zitiert wurden und sage mal so meine Gedanken dazu. Wichtig zu wissen ist, ich bin weder Zahnmediziner noch wissenschaftlicher Experte. Ich bin einfach gesundheitlich interessierter Mensch. Ich habe an meinen eigenen sozusagen Erfahrungen gelernt, dass man durch verschiedenste Maßnahmen, zum Beispiel besseren Schlaf, gesündere Ernährung, mehr Bewegung, Sport im Alltag, ein gewisses Maß an Stressmanagement, nenne ich das mal, also Mental Health, verschiedenste Maßnahmen, um unsere mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten, dass all das in Summe sich wahnsinnig natürlich auch auf die körperliche Gesundheit auswirkt, möglicherweise sogar auf die Zahngesundheit. Was heißt möglicherweise, wenn wir uns gesünder ernähren, wenn wir weniger Zuckerhaltiges so über den Tag verteilt zu uns nehmen, bieten wir natürlich auch viel weniger Angriffsfläche für die Zähne. Also das hängt für mich alles mit allem irgendwie zusammen. Ich gucke da auch aus meiner persönlichen Sicht gerne ganzheitlich da drauf. Aber es ist bei mir natürlich in erster Linie Meinung und weniger Wissenschaft oder Know-how, sondern Meinung aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Und wie immer gilt, das, was bei mir passt, muss nicht zwingend bei dir da draußen passen oder bei euch da draußen passen. Aber es ist zumindest eine Einladung, das mal auszuprobieren, zu integrieren ins eigene Leben und zu gucken, ob einem das mal gut tut. Wir hören jetzt mal Ausschnitt für Ausschnitt rein, was die Quark Science Cops sich da vornehmen an Aussagen von Dr. Dominik Nischwitz.
Aus handwerklicher Sicht werden in der Mundhöhle relativ viele Fremdmaterialien eingebaut, wie zum Beispiel Metalle oder auch tote, abgestorbene, wurzelbehandelte Zähne oder Entzündungen im Kieferknochen, die unerkannt einfach an anderer Stelle im Körper Probleme auslösen können.
So, das ist also das erste Zitat in dieser Folge. Und ja, Dr. Dominik Nischwitz macht da erstmal Hinweis darauf, dass Fremdmaterialien Probleme erzeugen können und wurzelbehandelte Zähne. Beim wurzelbehandelten Zahn ist es ja, soweit ich weiß, so, dass er spricht ja da vom toten Zahn. Das würde ich sagen, stimmt auch so, weil ja Wurzeln, Blutgefäße, Nervenbahnen entfernt werden. Interessanterweise würde ich da aus so naiver, ganzheitlicher Sicht auch erstmal sagen, gar keine schlechte Idee, das körpereigene Material im Körper zu belassen, selbst wenn die Lebenszufuhr sozusagen gekappt wird, weil es ist zumindest kein fremdes Material und wenn eine Wurzelbehandlung gut läuft, dann würde ich sagen, spricht da auch erstmal nichts dagegen. Und auch die Aussage, dass verschiedene Materialien im Mundraum Probleme an anderer Stelle verursachen können, finde ich auch nachvollziehbar. Ist für mich jetzt auch nichts Neues. Hat auch meine Zahnärztin schon öfter mit mir über das Thema gesprochen. Die ist keine biologische Zahnmedizinerin, sondern ganz stinknormale Zahnärztin. Und auch die sagt, ja klar, wenn du Probleme im Zahnbereich hast, im Mundbereich hast, kann sich das auf ganz andere Gegenden in deinem Körper ausstrahlen. Also sowas wie körperliche Schmerzen zum Beispiel an anderer Stelle, die durch zum Beispiel auch Knirschen verursacht werden, Muskelverspannungen im Kiefer, die sich dann auswirken, die Kopfschmerzen erzeugen können. Also das alles finde ich jetzt erstmal nachvollziehbar.
Bei den in der Zahnmedizin verwendeten Metallen handelt es sich um Altlasten aus dem vergangenen Jahrhundert. Man muss es einfach auf dem Schirm haben. Beim Kauen, Knirschen, Zähneputzen oder einfach beim Genuss von heißen oder kalten Getränken bei der Zahnreinigung wird eben täglich eine bestimmte Menge an Quecksilber dann freigesetzt. Aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, einen giftigen Werkstoff im Körper zu haben, da Amalgamfüllungen die Hauptquelle für Quecksilber und Handelsschwermetallvergiftung sind, sollte sie entweder im Falle einer chronischen Erkrankung oder aus präventiven Gründen unter maximalen, das ist wahnsinnig wichtig, unter maximalen Schutzmaßnahmen entfernt werden.
Ach, wer bin ich, dass ich dazu irgendwas sage? Also aus Biohacker-Sicht. Jetzt muss ich mal den Biohacker in mir erwecken. Also wenn wir ganzheitlich auf das Thema Gesundheit gucken, und das machen Biohacker sehr gerne, dann wollen wir toxische Einträge in den Organismus weitgehend vermeiden, wo immer das auch geht. Das Problem an der Sache ist, das kann man auch auf die Spitze treiben. Dann kann man wieder psychisch darunter leiden oder sich Dinge schlimmer ausmalen, als sie dann in Wahrheit sind. Wenn man jetzt sagt, okay, bei mir muss alles klinisch rein sein, bei mir darf alles nur super bio sein, nach den und den Standards und so, dann macht man sich einfach auch wahnsinnig viel Stress. Also das ist so ein bisschen die Schattenseite, wenn man so krass auf die Gesundheit drauf guckt und wenn man krass Biohacker ist und da alles bis ins Hunderttausendste betreibt. Ich bin immer so ein Fan von Balance. So, bei Amalgam ist es jetzt halt so, dass Amalgam zu 50% aus Quecksilber besteht und Quecksilber ein krasses Gift ist. Also Quecksilber, das haben wir schon in der Kindheit gelernt, damals gab es noch Quecksilberthermometer, muss man immer wahnsinnig vorsichtig sein, dass die nicht runterfallen, dass Quecksilber freigelegt wird. Also das war immer, damit möchte man einfach nicht in Kontakt kommen, Punkt aufs Ende. Jetzt kann man sich überlegen, ob das wirklich eine geile Idee ist, 50% Quecksilber im Mundraum zu haben, was ja sozusagen ein direktes Einfallstor in den Organismus bildet. Also das zumindest aus meiner Laiensicht. Und ich würde sagen, da gibt es jetzt wahrscheinlich viele Pro- und Kontra-Argumente. Also ist das Quecksilber in der Amalgamfüllung fest gebunden? Kann da überhaupt was austreten? Wenn etwas austretet, wie hoch ist die Konzentration? Was gibt es da für wissenschaftliche Untersuchungen zu? Ab welcher Konzentration ist es dann wirklich auch gesundheitlich bedenklich? Und. Da muss ich mal sagen, ja, da gibt es wahrscheinlich Werte. Da ist halt auch die Frage, wie viel Toxizität möchte ich meinem Organismus zumuten? Also wo kann ich es einfach vermeiden? Also ganz einfach, ich habe die Wahl zwischen konventioneller angebautem Gemüse, das mit Pestiziden behandelt wurde, und ich habe die Wahl zwischen biologisch angebautem Gemüse ohne Pestizide, dann würde ich als Biohacker und Gesundheitsmensch sagen, ja, dann greife ich doch zum biologischen Gemüse, um den Pestizidrückständen da ausweichen zu können. Und natürlich, wenn ich jetzt einen konventionell erzeugten Apfel oder Kartoffeln esse, sterbe ich deswegen nicht. Aber trotzdem kommt ja ein gewisses Maß an Toxizität in meinen Organismus. Und wenn ich die Wahl habe, verzichte ich darauf. Wenn ich die Wahl habe, verzichte ich auf eine Amalgamfüllung, würde ich sagen, um dieses Risiko erst gar nicht einzugehen, selbst wenn diese Werte unterhalb von alarmierenden Werten sind. Denn am Ende des Tages geht es ja auch um eine Ansammlung von allen möglichen Giftstoffen, die wir über ganz verschiedene Tätigkeiten zu uns nehmen, über die Nahrung, über die Luft, die wir einatmen, Abgase, die wir einatmen, wo wir gar keine Wahl haben, die einfach in unser System reinkommen, ob wir wollen oder nicht. Und auch da würde ich sagen, ja, locker damit umgehen, sich nicht verrückt machen, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich darauf verzichten. Und seit 2025, also sprich diesen Jahres, gilt sowieso in der EU ein großflächiges Amalgamverbot. Also so viel ich weiß, darf das gar nicht mehr benutzt werden. Ich weiß nicht, ob es da noch Ausnahmefälle gibt. Also hat sich da offenbar rumgesprochen, dass das vielleicht doch nicht so super ist. Kritisch finde ich die Aussage, dass er sagt, präventiv rausnehmen. Also da höre ich von anderen Zahnärzten immer die Meinung, dass man das präventiv auf gar keinen Fall machen sollte, denn gerade beim Entfernen der Amalgamfüllung unter großen Sicherheitsmaßnahmen, wie Dr. Dominik Neschwitz aus meiner Sicht hier richtig sagt, also das muss super, super sicher passieren. Trotzdem wird da natürlich sehr, sehr viel toxologischer Stoff freigesetzt. Klar, wenn ich so eine Legierung aufbohre, dann passiert da natürlich einiges. Also würde ich das nicht präventiv machen, wenn ich jetzt eine Amalgamfüllung hätte. Wenn die Probleme macht, wenn die sowieso raus muss, raus damit. Wunderbar ersetzen durch irgendwas anderes. Aber wenn die keine Probleme macht, dann würde ich die nicht präventiv rausnehmen und würde, glaube ich, auch das nicht empfehlen wollen. Tja.
Quecksilber gilt aber als das giftigste nicht radioaktive Element und übertrifft damit alle anderen bekannten Elemente wie Blei, Cadmium und Arsen, in manchen Fällen um ein Vielfaches. Jetzt kommt's, in Zahnarztpraxen muss Amalgam nach der Entfernung als hochgiftiger Sondermüll entsorgt werden. Allein die Tatsache sollte zu denken geben, meiner Meinung nach. Man muss es einfach auf dem Schirm haben, beim Kauen, Knirschen, Zähneputzen oder einfach beim Genuss von heißen oder kalten Getränken bei der Zahnreinigung wird eben täglich eine bestimmte Menge an Quecksilber dann freigesetzt. Das sind nur ca. 2-3 Mikrogramm, aber all die spielt sich eben im Mikrogrammbereich ab, aber wenn man halt bedenkt, dass schon ein einziges Molekül Quecksilber eure Nervenzellen zerstören kann, dann ist es eben nicht zu unterschätzen.
Ja, er weist hier jetzt nochmal sehr vehement und in aller Deutlichkeit auf die Problematik der giftigen Bestandteile hin. Ja, kann ich im Prinzip mich nur nochmal wiederholen, wenn es darum geht, dass wir wenig toxische Stoffe in unser System lassen wollen, ist das mit Sicherheit eine gute Idee, auf eine andere Alternative als eine Amalgamfüllung zu gehen, wobei, wie gesagt, ab 2025 das Thema in der EU sowieso obsolet ist. Ob das jetzt wirklich so ein krass giftiger Stoff ist, wie die Vergleiche, die er da sagt, also alles das, was er da aufgezählt hat, würde ich vermeiden wollen, glaube ich. Und letzten Endes ist es ein Appell für die Art und Weise, wie er das sieht. Also würde ich jetzt auch erstmal sagen, passt aus meiner Sicht.
Alle Metallrestaurationen und Titanmetalle, die in der Mundhöhle verwendet werden, wirken in demnach wie kleine Antennen mit Sende- und Empfangseffekten, die das Nervensystem ganz sensibel stören können. Die Strahlung wird ja unkontrolliert verstärkt, was zu einer Erwärmung des umliegenden Gewebes sogar führen kann. Die Standardabsorptionsrate elektromagnetischer Felder kann durch das Verwenden eines Mobiltelefons, also wenn ihr mit eurem Handy telefoniert, klingeln oder auch SMS empfangen, in Verbindung mit diesen Metallen, egal wo die in eurem Körper sind, im Mund vor allem um das 400- bis 700-fache erhöht werden.
Ja, das wird jetzt natürlich richtig spannend mit Feldern. Feldern ist ja irgendwie auch was super ein ganz schmaler Grat ist zwischen Wissenschaft und Esoterik. Also da habe ich auch schon viel, viel Unsinn gehört. Wie geht man da jetzt ran aus meiner Sicht? Also, Metall im Mund kann erstmal, glaube ich, wirken wie eine Antenne. Fragezeichen hat wahrscheinlich auch ein bisschen was dann mit der Größe zu tun. Weiß ich nicht, ob das schon hinhaut. Aber also, kann erstmal. Die Frage ist auch hier wieder, wie krass kann sich das auswirken? Also zum Beispiel spricht er da auch von Handystrahlung, und wenn du schon mal länger mit dem Handy direkt am Ohr telefoniert hast, Viertelstunde oder so, und greifst dir dann ans Ohr, dann wirst du merken, dass dein Ohr an der Stelle erwärmt ist. Ist das jetzt für das Ohr schädlich? Man sagt nein. Jetzt ist die interessante und spannende Frage, glauben wir an sowas wie Energiefelder? Also da hört die Wissenschaft auf jeden Fall auf, aber ganz, ganz viele alternative Ansätze sagen, sowas gibt's. Also zum Beispiel im Yoga gibt's auch den Energiekörper und so weiter. Das ist alles wissenschaftlich nicht nachweisbar. Ist es deswegen ein Fakt, dass das nicht existiert? Diese Frage stelle ich mir selbst immer wieder. Wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas ist auch auf einer energetischen Art und Weise miteinander verbunden. Und ich weiß, jetzt rollen alle Wissenschaftler die Augen. Aber warum soll sowas nicht auch denkbar sein, wenn wir immer kleiner und kleiner und kleiner werden und uns das immer feiner und feiner angucken? Am Ende ist ja nur Energie übrig. Also das finde ich aus meiner naiven Sicht irgendwie schon nachvollziehbar, dass es am Ende um Energie geht. Und wenn wir jetzt hier von Felder und Wellen sprechen, treffen die ja hier in unserem Organismus auch auf Felder und Wellen und beeinflussen sich in irgendeiner Form gegenseitig. Ist das jetzt schädlich? Ist das schlimm? Ja oder nein? Fakt ist, I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es hier zu so einem Nocebo-Effekt kommen kann. Also wenn ich mich viel mit solchen Themen beschäftige und Angst habe vor solchen Feldern. Oder auch, viele Biohacker sagen gerne, bau dir eine Erdungsmatte mit in dein Bett ein, als Schutz vor Strahlung. Wenn ich solche Sachen betreibe und auch penibel darauf achte, dann kann es auch gut sein, dass ich mich dann entsprechend sensibler verhalte gegenüber solchen Feldern. Also, dass das, wenn man mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte, würde es vielleicht gar keine Rolle spielen. Da ich mich aber ständig mit solchen Themen beschäftige, reagiere ich vielleicht viel sensibler darauf. Ich habe das selbst bei mir festgestellt, als ich gelernt habe, dass das Schlafzimmer möglichst dunkel sein soll für einen tiefen, erholsamen Schlaf, um die Tiefschlafphasen positiv zu beeinflussen, haben mich auf einmal selbst die leichtesten Lichtquellen im Schlafzimmer vom Wecker und so weiter haben mich viel mehr gestört als vorher. Also da gibt es auch so ein bisschen, vielleicht gibt es da auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man sich so ganz tief mit diesen Themen beschäftigt. Ob das jetzt hier zutrifft bei der Aussage von Dr. Dominik Nischwitz, kann ich nicht beantworten. Keine Ahnung.
Zwei Dinge, die biologische Zahnärzte nicht gern sehen, sind tote Zähne und Zähne, die in der Wurzelbehandlung unterzogen wurden. Im Endeffekt sind wurzelbehandelte Zähne auch tot. Und es ist nicht nur eine Laune von biologischen Zahnärzten, denn in der medizinischen Welt ist es allgemein anerkannt, dass keine andere medizinische Disziplin toleriert, dass tote Körperteile im Körper verbleiben. Früher oder später wird ein toter oder wurzelbehandelter Zahn wieder mit Bakterien besiedelt. Und das kann zu chronischen Problemen im Körper führen.
Also so wie Dominik Neschwitz das sagt, ist es ja ein übergreifendes Gesetz, dass kein organisches Material, was tot ist, im Körper verbleiben soll. Und scheinbar ist das ja bei den Zähnen die Ausnahme. Ein wurzelbehandelter Zahn, wie gesagt, könnte man als toten Zahn bezeichnen, weil alle lebensspendenden Dinge abgetrennt wurden. Das kann passieren, weil Kariesbefall bis ganz tief runterging oder auch bei einem Unfall, zum Beispiel, wenn man dumm fällt, kann das auch das zur Folge haben, dass man eine Wurzelbehandlung machen muss. Wie gesagt, ich habe am Anfang ja ganz naiv gesagt, grundsätzlich die Idee, das eigene Material im Körper zu belassen, hätte ich jetzt aus ganz naiver Sicht erstmal gesagt, finde ich eigentlich nice, weil ich dann kein Fremdmaterial in meinem Körper brauche. Also von daher hätte ich jetzt so aus Laiensicht gesagt, erstmal probieren, den Zahn mit einer Wurzelbehandlung zu retten und im Körper zu belassen. Und wenn das nicht funktioniert, also Wurzelbehandlung kann ja auch schief gehen, dann könnte man sich ja noch andere Alternativen angucken. Wenn jetzt aber die biologische Zahnmedizin die Meinung vertritt, dass das keine gute Idee ist, muss ich das dann erstmal so stehen lassen. Aber da würde ich jetzt, glaube ich, nicht so hundertprozentig irgendwie von meinem Bauchgefühl mitgehen. Das zum späteren Zeitpunkt Probleme im Körper erzeugen kann, und er sagt ja auch nicht muss. Also ja, das kann natürlich alles sein, und dann kann man sich die Dinge immer noch angucken, aus meiner Sicht. Ja, vielleicht das erstmal.
Wurzelkanalbehandelte Zähne sind potenziell chronische Entzündungsherde, die lokal, aber häufiger auch in anderen Bereichen des Körpers zu chronischen Problemen führen können. Ohne Blut, Nerven und Lymphversorgung ist ein Zahn im Endeffekt nur noch totes organisches Gewebe ohne Immunfunktion, das aufgrund seiner Anatomie den perfekten Hohlraum für pathogene Mikroorganismen darstellt. Das ist auch vollkommen normal bei der Fäulnis von Eiweißstoffen. Denkt doch einfach mal an euren Kompost oder an einen alten Fisch im Mülleimer. Das stinkt einfach. Hochgiftige Schwefelverbindungen wie Thioether oder Mercaptane. Die können wieder lebenswichtige Enzyme in ihrem aktiven Zentrum blockieren. Da sich nicht lebendes organisches Gewebe mit der Zeit zersetzt, entsteht dabei Fäulnis und Leichengifte mit erhöhter Toxizität, also Giftigkeit.
Uiuiui, also darf ich meine Aussage von gerade eben nochmal zurückziehen? Also wenn ich das so höre, dann würde ich ja sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall einen wurzelbehandelten Zahn in der Mundhöhle belassen. Ja, also da gibt es aber offenbar zwei Meinungen drauf. Einmal die biologische Zahnmedizin, einmal die konventionelle Zahnmedizin. Sonst würde ja niemand, wenn das so drastisch wäre, niemand Wurzelbehandlungen durchführen. Wo soll ich mich da positionieren? Bin ich ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Ich glaube, er weist aus seiner Sicht einfach sehr konsequent auf möglichen Schaden hin, der entstehen kann, aber nicht muss. Vielleicht treibt das da so ein bisschen auf die Spitze. Ich würde sagen, in erster Linie versucht er für seine Methoden Menschen zu überzeugen, Argumente zu finden. Und auch da, who I am to judge, klingt erstmal alles nachvollziehbar. Aber ich würde jetzt einen Zahn nicht mit einem toten Fisch im Müll vergleichen, so weit würde ich nicht gehen, aber dass organisches Material sich mit der Zeit, und auch hier wäre jetzt wieder die Frage, wie stark ist das, wie intensiv ist das, wie schnell geht das, dass sich das zersetzt und möglicherweise ein Herd für bakterielle Bevölkerung wird, das dann Probleme auslösen kann und auch an anderer Stelle im Körper Probleme auslösen kann, da würde ich mitgehen. Das kann alles passieren, aber muss nicht passieren.
Auch ich habe in meiner chirurgischen Ausbildung mit Titan angefangen zu implantieren. jedoch relativ schnell gelernt, dass Titan nicht wirklich gesünder ist als ein wurzelbehandelter Zahn. Schon nach kürzester Zeit finden sich Titanoxidpartikel im umliegenden Gewebe und auch in lokalen Lymphknoten. Und genau diese Partikel sind es auch, die eine Fremdkörper-Immunreaktion nachher hervorrufen.
So, hier sind wir jetzt weitergesprungen zum Thema Titanimplantate und deren mögliche Auswirkungen. Auch hier haben wir es ähnlich wie beim Amalgam mit der Frage zu tun, wie viel löst sich ab, wie toxisch wirkt das, wie schädlich kann das sein. Und auch hier würde ich auch wie vorhin schon aus der Biohacking-Sicht sagen, toxische Stoffe vermeiden, wo immer es geht. Und wo immer es nicht geht, wo es eben sein muss, müssen wir eben durch. Und das Ganze läuft ja dann darauf hinaus, dass Keramikimplantate, die gerne in der biologischen Zahnmedizin wohl verwendet werden, da die bessere Alternative sind. Da ist es so, dass da gibt es noch nicht so viel Forschungslage, wenn ich die Folge richtig verstanden habe von den Science Corps. Also man kann das nicht so eins zu eins vergleichen, den Forschungsstand zu Titanimplantaten und zu Keramikimplantaten. Und am Ende kommt man da zu einer sehr salomonischen Lösung, dass man sagt, man müsste es im Grunde genommen vom individuellen Einzelfall abhängig machen. Und das würde ich so auch unterschreiben. Also ich würde da zum einen auf die individuelle Gesundheitslage gucken. Sie ziehen am Ende da auch nochmal einen schönen Vergleich zu sehr gesundheitsbewussten Menschen. Also man hat zum Beispiel bei der biologischen Zahnmedizin eine sehr hohe Erfolgsquote. Und die Science Corps sagen, ja, das kann gut dadurch auch erklärbar sein, dass sehr gesundheitsbewusste Menschen zu biologischer Zahnmedizin gehen, die eben dann auch entsprechend die Vorgaben richtig umsetzen, die auch sonst auf ihr Recoverment, also auf ihre Erholung, auf die Ernährung, also dass die das alles sehr viel genauer nehmen, dass sie zum Beispiel auch nicht rauchen, eine gute Idee, der Wunde kein Alkohol aussetzen, eine gute Idee, die Ernährung entsprechend anpassen, falls ich es nicht schon gesagt habe. Also komplex und individuell zu betrachten. Aber ja klar, wenn ein starker Raucher geht, dann eher zum normalen Zahnarzt und hat dann wahrscheinlich ein höheres Risiko mit Rückschlägen als jemand, der total gesundheitsbewusst. Das ist ja auch völlig logisch und widerspricht ja auch gar nicht dem Konzept der biologischen Zahnmedizin, finde ich. Weil es ist ja auch einfach ein Beweis dafür, dass ein gesunder Lifestyle auf ganz vielen unterschiedlichen Bereichen im Leben sich positiv auswirken kann. Am Ende der Science Corps Folge, die ich euch hiermit nochmal recht herzlich ans Herz lege, die auch mal zu hören, kommen sie zu dem Entschluss, dass die biologischen Zahnmediziner im Science Corps Knast landen. Da würde ich, glaube ich, mein Veto gerne einlegen. Also ich, wenn man das vergleicht mit anderen Folgen der Science Corps und wenn man sich krasses Geschwurbel anhört in anderen Folgen, dann finde ich hier nicht den Tatbestand des Knastes erfüllt. Also man kann Dr. Dominik Nischwitz vielleicht vorwerfen, dass er ein sehr auf die Spitze getriebenes Marketing betreibt, auch in den Ausschnitten dieser Folge, dass er die potenziellen Gefahren von Alternativen, also zu seiner Behandlungsmethode, alternativen Methode vielleicht übertreibt oder sehr auf die Spitze treibt, vielleicht ein bisschen eindimensional betrachtet. Auf der anderen Seite, wer macht es nicht? Wer versucht nicht, seine Behandlungsmethode anzupreisen und einem potenziellen Patient von deren Wirksamkeit zu überzeugen? Oder sehe ich das falsch? Also da gerne mal einhaken, wenn ich mich da irre, wenn alle Mediziner dieser Welt völlig neutral sind und immer komplett im Sinne ihrer Patienten, gibt es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele, die das so machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man hat eine gewisse Behandlungsmethode, dann versucht man, den Patienten auch davon zu überzeugen. Das finde ich jetzt auch alles erstmal okay. Das finde ich nicht verwerflich. Also man kann es vielleicht ein bisschen ausgewogener noch betrachten. Aber hier handelt es sich ja auch immer um Ausschnitte, die gezeigt werden und nicht um ein komplettes Patientengespräch. Also ich finde, man hat ein paar Punkte, wo man gut in Frage stellen kann in den gezeigten Ausschnitten, wie das Design Scopes auch tun. Ich finde, am Ende reicht es hier nicht für einen Knast. Design Scopes haben sich da anders entschieden. Wie würdet ihr entscheiden? Große Frage. Würdet ihr Dr. Dominik Nischwitz in Design Scopes Knast stecken? Ja oder nein? Am Ende möchte ich noch so ein paar Gedanken zu der Folge in der Heldenstunde vom 23. Juli 2019 möchte ich noch besprechen. Ich habe mir die Folge, ich habe die natürlich lange nicht gehört, das ist ja jetzt 6 Jahre her. 6 Jahre ist das ja krass, wie lange das schon her ist. Damals war Dr. Dominik Nischwitz auch noch gar nicht so bekannt. Der ist ja mittlerweile voll durch die Decke gegangen. Und macht natürlich auch dieses ganze ganzheitliche Ding mit Nahrungsergänzungsmitteln und. Also ich glaube, das ist auch einfach ein sehr, sehr gut funktionierendes Wirtschaftskonzept und entsprechend aktiv auf Social Media, entsprechend aktiv in anderen Podcasts, in mittlerweile riesigen Podcasts, richtig, richtig großen Podcasts, also nicht so ein kleiner Podcast wie die Heldenstunde, sondern richtig, richtig große Podcasts. Ich habe mir die Folge nochmal angehört und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch rückblickend kein Störfeldgefühl in mir, als ich die Folge gehört habe. Ich habe mir so 3 Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt im Rückblick, wo ich sagen würde, ja, da kann man nochmal drüber sprechen. Also zum einen hat er auch in der Folge von dieser Antennen und Felder und Radioempfangssache gesprochen. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, das kann einen Einfluss haben. Ich glaube, je mehr man darauf achtet, desto sensibler wird man darauf gepolt. Und deswegen würde ich sagen, hier würde ich eher sagen, ja, kann einem stören, muss einem nicht unbedingt stören. Weiß ich nicht, ob das jetzt der große Faktor ist. Eine andere Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, war seine Antwort zum Thema Fluorid in Zahncremes, dass er die nicht benutzt. Er hat aber auch gleichzeitig erklärt, dass er einen krass gesunden Lifestyle hat, sich krass gesund ernährt und somit auf Fluorid in Zahncremes verzichten kann. Einfach aus seinem Lifestyle heraus. So gesund, dass er das nicht braucht. Also Fluorid bin ich da nicht so tief drin im Thema. Ich weiß aber, dass Fluorid auf der einen Seite eben zur Remineralisierung der Zähne dient und ich glaube auch zur Verhärtung der Zähne gefährlich ist, halt ist ein Fragezeichen. Und ich weiß auf der anderen Seite, dass es so in der ESO-Bubble große Verschwörungstheorien zum Thema Fluorid gibt. Also dass Fluorid dass die Entwicklung des dritten Auges, also der Erleuchtung im Wege steht und so weiter, dass Fluorid in den USA aus diesem Grunde absichtlich dem Trinkwasser hinzugefügt wird. Finde ich übrigens gut, dass das in Deutschland nicht der Fall ist. Ich finde, wir sollten immer noch selbst entscheiden können, ob und wie wir uns verschiedenen Stoffen aussetzen wollen und das nicht staatlich gesteuert werden sollte. Das finde ich gut, dass das bei uns nicht der Fall ist. Und ich finde es gut, dass Menschen, die das nicht benutzen wollen, auch Alternativen haben, nämlich fluoridfreie Zahncreme. Ich würde trotzdem sagen, wenn du einen Lifestyle hast, der für deine Zähne sehr abträglich ist, sehr ungesund ist, wenn du viel Süßkram isst, wenn du eh mit Kariesproblemen hast, ist Fluorid vielleicht für dich eine gute Idee, weil du eben dann dem schlechten Ernährungs- und Lifestyle, den du hast, ein bisschen was entgegenwirken kannst. Also ich finde, hier ist es Abwägungssache. Ich würde auch hier nicht so eine krasse Schwarz-Weiß-Malerei betreiben, sondern individuell gucken. Und er sagt klar, er benutzt es nicht, weil er eben so einen krass gesunden Lifestyle hat. Das würde ich so auch erstmal stehen lassen. Und dann hat er gesagt, weil er sagt ja auch gerne, die Menge macht das Gift. Also ein Glas Rotwein am Abend kann ich entspannen. Mehrere Gläser führen zu Problemen. Da würde ich jetzt kritisch hinterfragen, nach aktuellem, auch wissenschaftlichem Stand, ist ab dem ersten Tropfen Alkohol hast du eigentlich toxische Wirkstoffe in dein System gelassen, nämlich Nervengift. Und da würde ich auch sagen, ein Glas Alkohol zur Entspannung würde ich aus gesundheitlicher Sicht abraten davon. Weiß ich nicht, ob er das heute auch noch so sagen würde. Wie gesagt, die Folge 6 Jahre alt. Mittlerweile kann man eigentlich auch bei minimalen Alkoholmengen davon ausgehen, dass es alles andere als gesund ist. Also das würde ich ankreiden in der Folge. Worauf ich aber auch noch mal im Positiven, also es war ein sehr lockeres Gespräch und es war eine gute Werbung für einen gesunden, ganzheitlichen Lifestyle. Und das finde ich erstmal richtig, richtig gut. Und was meine große Erkenntnis bei der Folge war, dass wenn du dich schlecht ernährst, wenn dir Nährstoffe fehlen im Körper durch schlechte Ernährung, mir fällt gerade kein alternatives Wort dazu ein, dann kann es eben sein, dass dein Körper an deine Knochen und auch an deine Zähne als Mineralquelle geht, also von innen die Zähne entmineralisiert, damit diese Mineralien dem Körper zugeführt werden. Und das schwächt natürlich die Zähne dann auch von innen, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, Angriffe an die Zähne kommen immer von außen, ne? Wie man das als Kind gelernt hat, Karies und Baktus mit Hacke und Schaufel und Schläger hauen von außen auf den Zahnschmelz und machen irgendwann, kramen sie dann da mit der Hacke ein Loch rein. Aber das kann eben auch von innen passieren beim schlechten Lifestyle und bei einer schlechten Ernährung, wenn du dann zusätzlich noch viel Alkohol trinkst, also oft da Alkohol durchfließt und noch rauchst, dann ist es natürlich auch für deine Mundflora eine ganz, ganz schlechte Geschichte. Also von daher war das ein flammendes Plädoyer für einen ganzheitlichen, gesundheitlichen Lifestyle. Und da muss ich auch nach 6 Jahren immer noch sagen, fand ich gut die Folge. Finde ich immer noch gut, finde ich nichts Schlechtes dran. Ja, und von daher würde ich auch da keinen Knast sehen. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich gut, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass ein gesunder Lifestyle auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen uns positiv sowohl körperlich als auch mental beeinflussen kann. Und ja, von daher würde mich jetzt am Ende dieser Folge, war jetzt auch für mich ein spannendes Experiment, mal eine Response-Folge zu machen. Und ich weiß, dass wenn man sich radikal positioniert, wenn man radikale Thesen raushaut, dass die mehr polarisieren und mehr Klicks geben und mehr Wallungen erzeugen in den Leuten und mehr Meinung erzeugt und auch Gegenmeinung erzeugt und Reaktion erzeugt. Das ist nicht mein Stil. Ich bin Balance. Ich bin für Balance, was das Gesundheitsthema angeht. Und es gibt Menschen, die würden selbst meinen Lifestyle als radikal betrachten. Ne? Zum Beispiel vegane Ernährung würden manche Menschen als radikal betrachten. Da spielen bei mir aber noch ganz andere moralische Aspekte, Tierleid-Aspekte oder auch das Rechten darüber zu entscheiden, ob ein Leben genommen wird oder nicht. Das spielt da alles eine große Rolle bei mir. Das würden auch schon Menschen als radikal bezeichnen. Also wo ist da die feine Linie? Am Ende muss die jeder selbst finden. Und wenn du dich gut fühlst, dann ist alles wunderbar. Und wenn du Probleme hast, dann sind das Signale, dass du da mal hinschauen solltest. Und ob das dann am Ende ein Feld ist in deinem Mund oder eine schlechte Körperhaltung, eine schlechte Ernährung, zu wenig Schlaf, zu viel Stress, zu viel Zucker, zu viel Alkohol, schlechte Einflüsse durch Social Media, dass du dir zu viel schlechte Nachrichten reinziehst oder immer in so einer Negativ-Bubble drin bist, die dann deine eigene schlechte Meinung noch negativ beeinflusst und hochpusht. Das alles kannst du dann mal betrachten, denn das sind alles immer Hinweise darauf, dass irgendwo irgendwas vielleicht nicht ganz so in Balance ist und nicht ganz so super ist. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Experiment, bei dieser Response-Podcast-Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal, da wird es ein bisschen leichter. Da geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Da geht es um den Wald und vielleicht umarmen wir da auch Bäume. Mal schauen. Adieu, auf bald.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.